Ist das dann Angst oder ist dann ein Instinkt?
Was wir auf jeden Fall extern beigebracht bekommen haben, ist, dass Angst negativ zu sehen ist.
Wie verhält sich das im Dreieck? Angst, Stress und sozialer Druck.
Das ist das Spannende. Ich kann einen Teufelskreislauf ja auch positiv sehen. Unsere tolle Medizin, die so hilfreich ist und überhaupt nicht auf Geld aus ist und drauf aus ist, uns krank zu machen.
Ja, vor allem, weil es eben seine eigene Komfortzone ist.
Es ist sehr schwer.
Das, was man sich als innerlichen Safe Space aufbaut, wo man sich wohlfühlt, und dann dagegen zu laufen, in die entgegengesetzte Richtung, den entgegengesetzten Strom zu nehmen.
Dafür ist das Schulsystem da. Wir lernen nicht, kritisch zu denken. Wir lernen nicht, Dinge zu hinterfragen. Die Wahrheit reicht nicht mehr aus, um die Menschen von der Wahrheit zu überzeugen. Ist Angst für dich das Gegengleiche zur Liebe oder würdest du Angst mit einem anderen positiven Gefühl vergleichen?
Angst ist für mich ein eher alleinstehendes Gefühl, was man nicht unbedingt mit einem Gefühl vergleichen kann, weil es meistens wohl nicht immer unbedingt alleinstehend, weil es kommt Hand in Hand meistens mit anderen Gefühlen. Mhm. Und zum Beispiel nimmt man zum Beispiel den Zweifel her, nimmt der Zweifel die Angst an der Hand und kommt mit der Angst. Nimmt man zum Beispiel die Liebe her, nimmt die Liebe die Angst an der Hand und die kommen gemeinsam. Wenn du dir zum Beispiel vorstellst, du bist am Anfang einer Beziehung, das Erste, was natürlich kickt, ist einmal die Angst, bleibt die Person bei mir oder verlässt sie mich? Dann kommen natürlich wieder die Zweifel, die dann meistens auch einherkommen mit Angst. Also Angst ist so
was. Das heißt, Angst ist für dich etwas, was du nicht alleine definieren kannst?
Mhm.
Also du würdest Angst immer als Begleitsyndrom, sage ich mal, von was Negativem sowie von was Positivem darstellen für dich.
Mhm. Wie würdest du Angst definieren? Wie würdest du Angst für dich persönlich definieren oder wie siehst du das?
Für mich gibt es irgendwie zwei Arten von Angst. Es gibt für mich die Angst, die von einem selber kommt, sprich zum Beispiel Höhenangst ist jetzt so eine Angst, die mir direkt einfällt, weil ich habe selber auch eine gewisse, also wenn ich mir den Moment vorstelle, wenn ich jetzt von einem riesigen Abgrund oder sowas stehe, dann kommt auch irgendwie so eine Art Höhenangst in mir hoch. Das ist für mich eine Angst, die von mir selbst kommt in diesem Moment. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite für mich Angst, die von anderen, ich sage mal Menschen oder von anderen Organisationen, Individuen, Plattformen verbreitet wird, die eingeflößt wird. Und
also externe Angst und interne Angst.
Genau, so könnte man es auch ausdrücken. Also, und ich würde sagen, Angst ist definitiv ein Gefühl. Aber viel mehr.
Kann man dann aber von einer internen Angst sprechen, wenn dauerhaft eigentlich Externitäten auf einen einwirken? Ist Angst dann wirklich ein internes Gefühl?
Das ist eine sehr gute Frage.
Ist Angst etwas, das eigentlich nicht mal wirklich existiert und nur eine erfundene Sache ist von Externitäten? Weil, wie du das jetzt zum Beispiel gerade gesagt hast, es wird einem ja auch in Filmen teilweise, wenn man das als Beispiel hernehmen kann, gezeigt, wie man in einer Liebe Angst zu haben hat. Das, was ich eben auch vorher als Beispiel genannt habe.
Ja, bring dir sozusagen nicht deine Erzieher, deine Eltern schon bei, was Angst bedeutet. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage.
Weil in der Tierwelt ist es dann Angst oder ist es dann ein Überlebensinstinkt zum Beispiel? Wenn man auch früher, also mir fällt jetzt der Film The Revenant ein, für Leute, die den vielleicht gesehen haben, die werden wissen, was ich meine, mit Leonardo DiCaprio. Und da gibt es so einen großen Kampf mit einem Bären. Und wenn man sich jetzt da mal zurückversetzt in die Zeit, wie haben die Leute da darauf reagiert? Ist das dann Angst? Oder ist dann ein Instinkt, der natürlich einschaltet?
Also ich denke in so einer, also ich wollte dich schon fragen, weil findest du nämlich für Angst, weil wir haben jetzt glaube ich schon 50 Mal Angst gesagt, findest du ein anderes Wort dafür? Also gibt's ein anderes Wort, mit dem du Angst definieren könntest?
Das ist schwierig, weil wir haben ja schon gestern über die Sache geredet, dass wir Angst nicht mit dem Wort Angst betiteln, weil es eben so schwerwiegend ist. Und ich habe seit gestern versucht, einen Begriff zu finden oder eine Umschreibung zu finden, die das mehr oder weniger entschärfen würde. Aber mir ist nichts eingefallen tatsächlich.
Das ist sehr spannend, weil ich finde, in der heutigen Welt sind wir uns absolut nicht darüber bewusst, welche Macht die Sprache hat. Über welches unser Organ, unser Stimmorgan ist vielmehr eine Äußerung von Energie als von Worten. Also wir bündeln ja nur wir bündeln unsere Energie, um Worte zu formen und auszudrücken. Und es ist ein spannender Punkt auch, über den wir auf jeden Fall eine eigene Folge machen sollten. Aber
die Macht der Worte.
Die Macht der Worte, genau. Ist jetzt sehr trocken dahingestellt, wo ich der Meinung bin, dass da noch sehr viel dahinter steckt. Aber es ist nicht leicht, für Angst ein anderes Wort zu finden, oder?
Nein.
Zumindest in der deutschen Sprache. Aber naja, ich
würde
gut,
dir auf Englisch was einfallen?
Momentan gerade nicht, aber ich fand gerade dein Beispiel vorher gut mit Instinkt. Dass es ein Überlebensinstinkt ist. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, um zurückzukommen auf mein Beispiel mit der Höhenangst, wenn ich da jetzt, sagen wir, ich stehe jetzt von einem riesigen Abgrund, das geht da kilometerweit runter, ist jetzt sehr übertrieben dargestellt, aber ja. Oder viele haben ja auch schon vor 10 Meter Höhenangst oder was weiß ich.
Du kannst ja hernehmen, zum Beispiel in einem Einkaufszentrum, du stehst an so einem Geländer und siehst vom zweiten Stock in den ersten Stock hinunter.
Genau, da ist so ein Glaspanel und du stehst da gerade dran und in dir fährt eben dieses Gefühl hoch. Wir definieren es als Höhenangst, aber den Instinkt, den du da angesprochen hast, ist es in der Situation nicht vielmehr der Instinkt, der in mir gerade aus meinem Affenhirn sozusagen rauskommt, der mir sagen will, geh davon weg, das ist gefährlich, du könntest darunter stürzen. Wenn du darunter stürzt, dein Körper kann das nicht überleben, bla bla bla.
Oder ist es ein eingepflanzter Instinkt? Weil theoretisch, wenn wir von Affen abstammen, sollten wir in die Richtung darauf spezialisiert oder sensibilisiert sein, Balance auf Bäumen zu üben. Ist es eine Art Sache, die du unterbewusst irgendwo in deinem Leben aufgefasst hast, dass du sagst, oh, das ist jetzt eine Höhe, davor muss ich jetzt Schwindel haben, davor muss ich jetzt Angst haben, weil im Prinzip ist das nicht das, was die Natur einem beigebracht hat, Schwindel und Angst zu empfinden, wenn man eben auf einer Erhöhung steht.
Ich denke schon, dass es zu einem gewissen Grad eben dieser Überlebensinstinkt ist, weil du hast das vorher mit Tieren ja selber angesprochen. Dass sie aus ihrem Instinkt heraus handeln und agieren und nicht aus Angst heraus. Aber ich kann mir nicht nur vorstellen, sondern ich weiß es auch, dass es dass ein Großteil unserer heutigen Ängste und Probleme und Sorgen definitiv extern, künstlich in uns, sei es jetzt bewusst oder unterbewusst, eingepflanzt wurden. Also bin ich mir ganz, ganz sicher. Wenn man zum Beispiel allein das Thema Geld hernimmt oder Bildung oder Leistungsdruck, ist ja auch eine Form von Angst dann wiederum. Weil warum sind so viele Menschen heutzutage depressiv? Ist auch wieder ein sehr komplexes Thema. Aber ich denke, das ist definitiv ein großer Teil davon, eben die Angst. Könntest du Angst, also jetzt um eine Lösung dafür zu finden, weil wir haben jetzt ganz viele Probleme aufgedeckt, aber nicht wirklich eine Lösung, eine Lösung diskutiert. Hast du für dich selber eine Lösung gefunden, um jetzt wieder auf das Beispiel zurückzukommen, Höhenangst, wo du in dem Moment, bleiben wir jetzt mal in dem Moment, also wirklich in dem Moment, wo die Angst kommt, wo du sie erwischt, wo du sie fühlst, hast du für dich eine Methode oder irgendeinen Anhaltspunkt, irgendeinen Joker, wo du bewusst handeln kannst, diese Angst wahrzunehmen und in was Positives umzuwandeln?
Ja, so banal, wie es auch klingt, aber sich der Angst stellen. Und wenn man sich da jetzt nichts darunter vorstellen kann, kann man das damit vergleichen. Wenn man zum Beispiel eine Allergie vermutet, geht man ja einen sogenannten Pricktest machen. Also man wird ein bisschen angeritzt und bekommt dann halt gewisse Allergika draufgetropft, auf die man dann eben reagiert oder nicht. Und man stellt sich sozusagen seiner möglichen Allergie, um sie herauszufinden. Und so kann man das dann auch theoretisch mit dem Thema Angst machen. Sich in dem Moment, wo man jetzt an der Schwelle steht und einen Schwindel hat, sich der Angst zu stellen und dann mal abzuwarten, was passiert, wie reagiert man dann weiter darauf. Mhm. Und sich eben in dem Szenario der Angst zu stellen.
Was wir auf jeden Fall extern beigebracht bekommen haben, ist, dass Angst negativ zu sehen ist. Und ich finde, weil alle sagen immer, ja, stell dich deine Angst, aber was bedeutet das überhaupt? Und ich denke, man könnte es so hin, also ich würde es jetzt persönlich für mich so hinstellen, dass sich seine Angst zu stellen bedeutet, die Negativität der Angst bewusst in Positivität umzuwandeln. Das heißt, wie du schon gemeint hast, du genießt den Moment, in der die Angst in dir hochkommt und gehst sozusagen mental einen Schritt zurück und schaust dir das Ganze mal ein bisschen, schaust dir die ganze Situation mal ein bisschen genauer an und gehst eben einen Schritt zurück, um einen Überblick zu bekommen. Weil ich denke, wir in unserer heutigen Welt sind sowieso noch mehr dazu gedrillt. Schnelle Momente, wenig Aufmerksamkeit zu haben und sind dann oft in Momenten sehr tief und nah drinnen und können uns nicht wirklich ja, die Zeit und die Bewusstheit dafür nehmen, zu reflektieren. Und ich denke, also wenn man jetzt einen Moment der Angst hat, egal was, ist jetzt natürlich grob gesagt, aber wenn man diesen Moment hat, erstens diesen Moment bewusst abzufangen und sich nicht direkt darauf zu stürzen, diese Angst wieder in der gleichen Negativitätsspirale wirken zu lassen und die positive Seite daran zu sehen. Jetzt können natürlich viele sagen, ja, was gibt es Positives an der Angst? Also du hast das ein bisschen angeschnitten, aber was würdest du positiv an einer Angst sehen können? Weil viele Menschen wurden vielleicht misshandelt, viele wurden im Elternhaus jahrelang misshandelt oder haben schlimmste Erfahrungen gehabt und in manchen Menschen sitzt Angst sehr viel tiefer, als wie wenn man jetzt nur eine banale Höhenangst zum Beispiel verspürt.
Das ist sehr schwierig zu beantworten, da eben die tief einhergehende Angst mit gewissen anderen Faktoren eben auch zusammenhängt. Aber das Positive an der Angst, ich habe in der letzten Folge ja erwähnt, eben im Schmerz oder durch Schmerz durch Portale gehen. Und ähnlich ist es ja dann auch im Prinzip mit der Angst. Das, wenn du Angst hast, empfindest du ja auch eine gewisse Art und Weise an Schmerz. Und es ist für dich ja sozusagen eine Belohnung, wenn du durch die Angst gegangen bist, weil du dich sensibilisierst. Deswegen habe ich auch vorher das Beispiel mit dem Pricktest gebracht, weil oft sensibilisiert man sich ja dann auch auf seine Allergie und so kann man sich ja dann eben auch auf die Angst sensibilisieren. Dass du bewusst dir sagst, okay, ich bringe mich jetzt nicht, weil ich jetzt aus Versehen ans Geländer getreten bin, in die Angst, sondern das nächste Mal bringe ich mich bewusst in den Moment.
Mhm. Um aus der Angst heraus wachsen zu können.
Exakt.
Um aus dem Schmerz heraus wachsen zu können.
Natürlich gilt das jetzt nicht auf gewisse Dinge, wie wenn es jetzt um Misshandlung zu Hause geht, weil man will sich nicht bewusst in den Moment der Misshandlung setzen, aber man kann ein Gedankenspiel daraus machen, dass man sich gedanklich an den Moment setzt und auch wenn es in dem Moment noch so schlimm ist, dass dennoch widerlebt sozusagen, das sich anschaut und versucht aus dieser Sache, die da passiert sein mag, seine eigene Kraft zu stärken. Weil im Prinzip, weil mit Einspielen tut ja das dann auch, dass diese Person, die die Negativität angetan hat, die nährt sich aus einer Angst. Die nährt sich aus dem, dass es einem schlecht geht. Aus deiner eigenen negativen Suppe, die man sich selbst dann eben kreiert. Und aufgrund dessen, dass du dich dem stellst, zeigst du dieser gegnerischen Negativität etwas, das, was diese Negativität nicht hat. Stärke. Weil das, was die Negativität auf dich versucht zu projizieren, ist ja eigentlich meistens nur ein eigenes Leid, dass die Person nicht fertig wird, es von selbst zu überkommen, und deshalb möchte sie es auf andere projizieren. Es ist auch ähnliche Struktur beim Mobbing. Ich kann jetzt zum Beispiel nur aus meinem Fall sprechen, wo ich weiß, dass die Person, die mich gemobbt hat, eine Sache, die sie selbst nicht verarbeiten konnte, über die Person selbst nicht stark genug war, drüber zu stehen, auf mich projizieren wollte, dass ich Angst habe, dass sie sich daraus besser fühlen kann. Versteht man den Punkt, was ich meine? Vielleicht kannst du das ein bisschen noch aufgreifen und zusammenbauen zu einer klareren Aussage.
Ja, nee, schon. Da fällt mir gerade ein, so ein bisschen die Opferrolle, weil die Opferrolle nährt sich ja auch aus deiner eigenen Angst. Und das mag jetzt vielleicht schlimm klingen, aber sagen wir, du wurdest 10, 20 Jahre in deinem Upbringing, in deinem auf Deutsch, wo du aufgewachsen bist, in deinem Heim.
Ja.
In deinem Heim, ja, klingt jetzt falsch. In deinem Zuhause, in deinem Elternhaus.
In deiner Schutzzone. Weil es ist im Prinzip
ja, genau.
Bis zu einem gewissen Punkt deine Schutzzone.
Ja, genau. Sagen wir, die sind da schlimme Sachen widerfahren, sei es mit Schule oder sei es mit deinen Eltern persönlich, ist dann nicht, also dann sitzt ja in einem dieses innere Opfer drinnen, was einen ständig niederhält in dieser negativen Angstspirale.
Das Opfer nicht, der innere Richter. Der innere Richter hält dich nieder. Und der innere Richter befeuert das Opfer. Mhm. So ähnlich wie, als würde damals, wo Lehrer noch den Schülern mit einem Lineal auf die Finger geschlagen haben. Mhm. So kann man sich dann den Richter vorstellen. Und dieser innere Richter, der mit seinem Gesetzbuch da, erinnert dich die ganze Zeit, wenn du gewisse Triggerpunkte zum Beispiel in deinem Zuhause wahrnimmst, erinnert er dich die ganze Zeit, wenn du an diesen Orten vorbeikommst, das ist dir passiert. Fühl dich schlecht, haha, in die Richtung. Mhm, und dann ist dein inneres Opfer, das zum Schreien anfängt, und das ist das, was dann in dir als Angst hervorgeweckt wird.
Ich denke nicht, dass man von heute auf morgen seine Angst besiegen kann. Ich finde auch nicht, dass man seine Angst besiegen sollte. Es ist alles echt lustig. In unserer Welt, in unserer Existenz ist alles irgendwie so eine Art Ansichtssache. Beziehungsweise wie man die Dinge hinstellt, wie auf einem Schachbrett, kann jede Situation, egal wie gut und schlecht, von verschiedensten Seiten betrachtet werden und mit verschiedensten Methoden angegangen werden. Und natürlich, also seine Angst zu eliminieren, wäre, denke ich, für mich eine sehr idiotische Herangehensweise, weil wenn wir davon ausgehen, dass die Angst eben ein als Portal, als positives, ja, als Wende und Scheitelpunkt genutzt werden kann, und sie es ja auch ist, weil ich denke, jeder von uns kennt das selbst. Jeder hat sich schon mal seiner Angst gestellt und ist danach enorm gewachsen oder hat danach enorme positive Resonanzen verspürt. Also ich denke, dass man lernen sollte, seine Angst wahrzunehmen, seine Angst als etwas Positives zu sehen und seine Angst als, ja, ich sage mal so, als Superwaffe zu verwenden. Hast du sowas in die Richtung schon mal erlebt?
Dass ich meine Angst als Superwaffe verwendet habe, oder?
Nee, wie genau? Aber seit wann, also du wirst ja damals, als du jünger warst, nicht, du wirst ja nicht so gedacht haben wie jetzt, oder?
Unterbewusst, aber nicht bewusst.
Ja, du kannst jetzt nicht für alle hier sprechen. Angst wird uns ja so beigebracht, dass sie was enorm Negatives ist.
Ja.
Ja. Und um diesen Punkt jetzt zu festigen, wie bist du damals, wenn du jetzt einen Moment mit Angst hattest, damit umgegangen, verglichen zu heute, wo du Angst anders betrachtest? Was hat dir die andere Ansichtsweise, die andere Bedeutungsweise, die du kennengelernt hast, die andere Denkweise über Angst etwas gebracht? Gehst du mit Angst jetzt wirklich anders um oder ist Angst für dich noch immer dieses schlechte, negative, was dir eben, ja, womit man eben Angst assoziiert?
Ich kann natürlich nicht für alles sprechen, wie ich im Vergangenen damit umgegangen bin. Weil es ist bei jenen individuelle Faktoren, die aufeinander folgen und eintreffen, wie schnell man eben mit verschiedenen Themen dann anders umgeht. Ich habe Angst nie als dieses enorm Negative gesehen, weil ich immer unterbewusst so instinktiv gefühlt habe, dass daraus mehr entstehen kann und weil ich auch in meiner Familie eine Person hatte, die mir gesagt hat, also eigentlich ist es ja nicht so eine gute Sache, wenn man so sagt, ja, lass die nicht gewinnen, weil wenn du dich jetzt schlecht fühlst und dein Leid zeigst, dann ist es ja ein Sieg für die. Und so in die Richtung ist mir das beigebracht worden und aus dem habe ich es geschöpft, aber ich habe es natürlich erst viel später verstanden, was das dann eigentlich ist. Also sozusagen die Angst nicht als Negatives zu sehen, sondern als Positives. Und ich sehe Angst nicht als negative Sache. Ich sehe sie als positive Sache. Aber ich selber erwische mich sehr oft dabei, dass sie sich unterbewusst einschleicht und dann als enorme negative Energie ausschlägt, worüber ich dann danach reflektiere und versuche, mir dann den positiven Weg rauszuziehen. Was kann ich jetzt aus der Situation lernen? Und da spielen dann halt eben wieder diese ganzen anderen Gefühle mit, die mit einhergehen. Und das ist eine super komplexe Sache, aber ich sehe es definitiv nichts.
Das hast du gut gesagt, dass da immer viele Gefühle mit einhergehen. Ich kann es jetzt nicht genau zitieren, aber da gibt es ein spannendes Beispiel aus der Bibel, um jetzt mal kurz religiös zu werden, es wird ja viel darüber gesprochen, dass Jesus auf Wasser läuft und so weiter und so fort. Man kann es aber so interpretieren, dass er nicht wortwörtlich auf Wasser läuft, sondern wenn man sich die Wasseroberfläche vorstellt und alles, was darunter und darüber ist, dass eben unter der Wasseroberfläche alle positive, negative Gefühle sind und dass du über ihnen gehst. Also dass du quasi, unter dir ist ein riesiger Ozean an all deinen Gefühlen und du gehst auf diesem Ozean und kannst dir genau anschauen, was welches Gefühl gerade mit dir macht oder wie stark es gerade vorhanden ist und welches Gefühl gerade an dich herangehen will. Aber Liebe lädt dich ja zu etwas ein und Angst will dich davon abhalten.
Nicht unbedingt. Du könntest ja theoretisch auch, wenn wir im biblischen Kontext bleiben, ist ja Satan auch derjenige, der eigentlich Angst verbreitet oder über Angst verbreitet wird, aber er verführt dich ja. Angst kann dich auch verführen,
natürlich.
Theoretisch.
Du kannst, ja natürlich, zur Liebe ist ja auch was Negatives. Exakt. Absolut. Aber im Kern betrachtet, du warst jetzt schon einen Schritt weiter, aber im Kern betrachtet ist es ja eigentlich so, dass eben die Liebe dich zu etwas, wenn du das in deinem Herzen fühlst, die Liebe dich zu etwas einlädt und die Angst dich versucht, von etwas abzuhalten. Und darauf würde ich schon schlussfolgern, dass Angst als eher als Instinkt zu sehen ist oder zu wahrzunehmen ist als ein Gefühl. Mit Liebe und mit Angst können ganz, ganz, ganz viele Gefühle mitkommen.
Aber wie kann Angst als Instinkt gesehen werden, wenn ein Instinkt etwas Natürliches, Pures ist, das aus dir selbst herauskommt, das von niemandem einprogrammiert
naja,
wurde?
Ganz
wie
leicht.
Kann Angst dann ein Instinkt sein, wenn Externitäten, die auch Angst einflößen können?
Naja.
Wird das dann zum Instinkt? Wird dein Instinkt dadurch manipuliert?
Absolut. Wir sind heutzutage schon so tief in der Scheiße drinnen, muss ich wortwörtlich so sagen, als Gesellschaft, dass wir unsere eigenen Instinkte und quasi wir opfern unsere Herzen zu einem gewissen Teil in unserer Gesellschaft, vor allem in der westlichen Gesellschaft,
Wir opfern unsere Herzen einem Traum.
Ja, das ist auch wieder komplex, kann man auch so sagen. Aber ich bin der Meinung, dass wir heutzutage uns so weit haben manipulieren lassen, dass wir uns schon freiwillig zum Beispiel in der Früh an die Zeitung setzen, an den Fernseher setzen, ans Handy setzen und die Nachrichten anschauen, Social Media dran setzen und uns ständig einen Input geben. Jeder Input hat auch einen Output oder jeder Input hat auch eine Wirkung dann im Umkehrschluss.
Action and Reaction.
Ja, ja, natürlich. Dass wir unsere Instinkte freiwillig, aber auch schon über Generationen hinweg eingepflanzt, ja, versklaven. Es ist ja, wenn du stundenlang, wenn man sich die durchschnittliche Screentime, also die durchschnittliche Bildschirmzeit an einem Handy anschaut, manche Menschen sind da wirklich durchschnittlich 5 bis 10 Stunden am Tag dran. 5 bis 10 Stunden am Tag. Jeden Tag, wo wir hunderte, tausende an Impressionen, an Meinungen, an verschiedenen Gefühlen, ja, freiwillig unter dicken Anführungszeichen eben in uns aufnehmen. Uns täglich diesen Input liefern.
Das führt mich zu einer anderen Frage. Macht dich Angst krank? In Bezug, kann Angst so einen Stress in dir auslösen, dass dich Angst krank macht?
Absolut. Angst kann dich krank machen, wenn du es zulässt. Da sind wir wieder bei dem, das, wo du vorhin angesprochen hast, dass wir Angst ja als was Positives nutzen können. Ich sehe das so, dass die meisten sich dessen gar nicht einmal bewusst sind, dass man Angst positiv sehen kann, Angst positiv verwenden kann. Wenn dein Körper ständig unter Stress steht, wirst du krank.
Wie löst Angst in dir Stress aus?
Wie löst Angst in mir Stress aus? Angst kann sich auf verschiedensten Wegen äußern. Angst kann sich über ein Gefühl in der Brust, ein Druckgefühl äußern. Angst kann sich an einem trockenen Hals äußern, dass du immer schlucken musst. Angst kann sich äußern mit schwitzigen Händen, mit stinkendem Schweiß aus deiner Achsel. Es ist so. Angst kann sich mit Schweiß äußern. Also, dass du, ich denke sicher, ich kenne das ja selber.
Lampenfieber
alles,
zum Beispiel.
Alles, was ich gerade erwähne, habe ich selber schon mal erlebt. In Form von Angst. Lampenfieber ist ja auch Angst. Angst davor, vor eben diese ganzen, vor diesen Menschen gleich zu sprechen oder was weiß ich. Oder wiederum, Angst äußert sich auch ganz deutlich natürlich über deinen Blutdruck, über deine Herzfrequenz, aber dann natürlich auch wiederum mental, also im Kopf. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Wege, wie wir Angst bemerken können. Aber was war jetzt genau deine Frage noch schnell?
Kann dich Angst krank machen?
Kann mich Angst krank machen? Kurzfristig gesehen nicht. Kurzfristig gesehen beeinflusst dich Angst enorm und versucht dich davon abzuhalten, etwas zu tun oder jemanden anzusprechen oder was weiß ich. Aber ich denke, langfristig ist für den Körper Angst, Körper und Geist, Angst enormer Stress. Vor allem, wenn du dich nie der Angst stellst. Weil umso länger du dich dieser Angst nicht stellst und sie nicht akzeptierst, umso länger tust du das in dir festfressen, umso länger tust du es durchkauen und umso länger beeinflusst es auch deine Körperzustände und deine Geisteszustände. Und ich finde, Angst kann dich mental krank machen, sowie auch deinen physikalen Körper. Und das kann sich durch, ich bin kein Arzt und kein Mediziner und kann jetzt keine wissenschaftlichen Beweise dazu liefern. Dazu habe ich mich auch viel zu wenig informiert in diesem Aspekt. Aber wenn man es jetzt logisch betrachtet und generell betrachtet, absolut. Angst kann dich krank machen. Also hättest du dazu noch einen Senf, den du dazu abgeben möchtest? Oder ein Beispiel?
Nicht unbedingt ein Beispiel oder mein Senf, sondern was mir jetzt noch in den Kopf gekommen ist, wie verhält sich Angst und Stress zum sozialen Druck?
Sozialen Druck. Das sind ganz, ganz, ganz viele große Säulen.
Du hast nämlich vorher angesprochen auch, dass man dann täglich eben in die Zeitung schaut, täglich auf Social Media schaut.
Ja.
Wie verhält sich das im Dreieck? Angst, Stress und sozialer Druck.
Die sind alle miteinander verbunden. Wie verhält sich das Ganze? Ich denke, sie nähern sich und stärken sich alle untereinander. Also das ist ein Teufelskreislauf, aber nach unten, nicht nach oben. Das ist das Spannende. Ich kann einen Teufelskreislauf ja auch positiv sehen. Ich kann ja auch dazu sagen, dass wenn ich jetzt aktiv anfange, zu bemerken, hey, ich bin gerade auf Social Media, ich schlage gerade die Zeitung auf, da steht schon wieder Headline XY, Krieg, Krankheit, was weiß ich. Ich merke das gerade. Ich fange mich bewusst davon ab, wie mein Unterbewusstsein schon wieder anfängt, den Teufelskreis nach unten zu gehen. Ich kann diesen Teufelskreis jetzt aber auch nach oben gehen und ihn positiv hernehmen und umkehren. Und auch sagen, hey, ich erwische mich dabei jetzt, ich packe die Zeitung weg, ich nehme doch lieber das Buch, was ich schon seit Monaten in meinem Regal habe, ich lese lieber das einmal vielleicht oder ich spreche mit meiner Partnerin, mit meinen Kindern oder mach lieber das, anstatt stumpf in die Zeitung zu stauen, stumpf am Handy zu scrollen und mich dem wieder auszusetzen. Und dieses Dreieck, ich finde, man kann keines von dem anderen trennen, sondern muss alle gleichzeitig respektieren und wahrnehmen und auch verstehen, dass Angst kommt ja woher, sozialer Druck kommt woher und was war das dritte?
Stress.
Und Stress kommt ja auch woher. Ich würde ja nicht diesen Stress erleben, wenn ich nicht den sozialen Druck hätte und würde wiederum die Angst nicht erleben, wenn ich Stress und sozialen Druck nicht hätte. Also, die hängen ganz tief miteinander zusammen und mein Lösungsansatz dafür wäre eben, um es ganz, ganz, ganz simpel zu sagen, und es klingt banal und es klingt einfach, und oft wollen wir die einfachsten Dinge nicht wahrhaben. Und man muss dazu nicht tausende Euro zahlen, man muss nicht zum Psychiater gehen, man muss nicht Pillen schlucken. Das Einzige, also wie ich es gemacht habe, ist, dieses Wissen zu erwerben. Und lernen bedeutet, mein Verhalten zu ändern. Und wenn ich wirklich aus diesem Wissen etwas lerne, dann muss ich schauen, dass ich mein Verhalten aktiv verändere. Ich glaube, 66 Tage sind angegeben im Durchschnitt, dass es dauert, einen Habit, ein Verhalten zu ändern. Und in diesen Tagen braucht man ganz viel Disziplin. Und diese Disziplin kann man durch Motivation, durch eigenen Antrieb, jeder hat seine eigene, ja, seinen eigenen Channel, seine Disziplin anzuwenden oder zu erzeugen. Man muss wiederum irgendeinen Input schaffen, um einen positiveren Output zu haben. Und es erfordert am Anfang viel Disziplin. Und dann aus diesem Lernprozess fällt man automatisch dann da rein, eben diese Gewohnheit sich anzueignen, aus diesem Teufelskreis nach unten den Teufelskreis nach oben zu machen.
Man kann es auch so betiteln, 66 Tage im Durchschnitt, um aus seiner eigenen Komfortzone herauszutreten und die Disziplin gegen die Verführung wieder den Teufelskreis nach unten
zu laufen. Es ist sehr schwer, aber...
Ja, vor allem, weil es eben seine eigene Komfortzone ist.
Es ist sehr schwer.
Das, was man sich als innerlichen Safe Space aufbaut, wo man sich wohlfühlt, und dann dagegen zu laufen, in die entgegengesetzte Richtung, ja, den entgegengesetzten Strom zu nehmen.
Natürlich fühle ich mich wohler. Das ist so ein banales Beispiel, was ich selber tagtäglich erlebe. Natürlich fühle ich mich wohler, jetzt wieder hinzusetzen und meine liebsten Influencer auf Social Media anzuschauen, anstatt mich hinzusetzen und dieses Buch zu lesen. Aber wenn ich das Buch dann lese, nach spätestens 2-3 Minuten, fühle ich mich wirklich gefestigt und wirklich authentisch mindestens 10-mal so viel wohler und habe diesen Reward, dieses Buch jetzt gelesen zu haben, habe wirklich handfeste Informationen, wenn es ein gutes Buch ist, und kann meine Zeit für was Sinnvolles nutzen. Und selbst da schon, anstatt das Handy zu nehmen, ein Buch zu lesen, selbst da schon müssen wir aus der Komfortzone rausbrechen.
Stimmt, weil das kann ich von mir zum Beispiel sprechen. Als ich wieder angefangen habe, Bücher zu lesen, bin ich gesessen und in mir ist die Angst hochgekommen, nutze ich meine Zeit jetzt sinnvoll oder könnte ich sie anders sinnvoll nutzen? Schon allein dessen, wo man die banalste Sache macht, sich hinsetzt und ein Buch liest. Man kann es zum Beispiel auch ich journale ja auch manchmal, und man kann es ja auch zum Beispiel da nehmen. Ich setze mich hin und schreibe meine Gedanken nieder. Selbst da schleicht sich manchmal der Gedanke ein, ist das jetzt sinnvoll oder könnte ich es sinnvoller nutzen?
Das ist immer der Punkt.
Weil was ist schon sinnvoll?
Ja, sobald dieser Zweifel ankommt oder dieser Zug an einem, wieder in die Komfortzone zurückzugehen und sich nicht der Angst zu stellen, genau da müssen wir lernen, dass es da oben Klick macht. Und genau dieses Momentum müssen wir dann verwenden, um über diese Schwelle drüber zu kommen und uns dann zu tun. Weil das ist genau der Signalpunkt, an dem dein inneres Komfort-Ich wieder an dir zurückzieht. Und genau da kannst du es erwischen und dich dem loslösen und diesen Schritt gehen, das Buch jetzt dann zum Beispiel zu lesen. Ich finde, das ist genau der wichtige Punkt. Und man kann sich das wie so ein Signalton vorstellen. Also egal in welcher Situation man Angst erfährt, sobald dieses, wie auch immer, jeder von uns nimmt Angst anders wahr, definitiv, oder fühlt Angst auf andere Weise. Aber genau da müssen wir uns dann bewusst erwischen anfangen, diesen Wendepunkt eben zu nutzen, für ein selbst zum Vorteil zu nutzen und ja, das Positivere daraus zu ziehen.
Exakt.
Und das können Babyschritte sein, wie Handy weglegen, Buch lesen, Cola weglegen, Wasser ohne Fluorid und vielleicht zu trinken, Bier weglegen und lieber einen frisch gepressten Orangensaft trinken. Genau diese kleinen Dinge, tagtäglich. Wir denken viel zu kurzfristig. Genau diese kleinen Punkte sind es, die nach einem Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre dich zu einem tausendmal besseren, authentischen Selbst machen. Das habe ich jetzt ein bisschen vielleicht kryptisch dargestellt, die wir tagtäglich vielleicht als unrelevant sehen oder als, ja, das wird ja, weil das ist ja komplett wurscht. Aber längerfristig gesehen sind es genau diese kleinen Punkte immer, die das große Ganze dann zu einem wunderschönen Blumengarten machen, voll mit Schmetterlingen, anstatt zu einem, ja, anstatt zu einer verdorrten braunen Wiese, wo absolut kein Leben mehr ist und nichts mehr wächst.
Wie würdest du das jetzt definieren für Leute, die zum Beispiel abhängig gemacht wurden, sich auf gewisse Pillen zu verlassen? Zum Beispiel Antidepressiva. Weil die Pillen ja eben der Ausschlaggeber dafür sind, dass Angst unterdrückt wird, dass dieses Gefühl nicht vorrangig in deinem Körper herrscht und dass du eben währenddessen dieses Gefühl nicht vorrangig in deinem Körper herrscht, eigentlich aus dieser Spirale rauskommst, was aber ein kompletter Humbug ist, weil sobald man dann eben diese unterdrückenden Mittel wegnimmt, das Symptom, das nur unterdrückt wurde, wieder im Vollen zurückkommt, weil wie eben ziemlich vielen der Ursprung nicht behandelt wurde. Wie würdest du das auf diese Art und Weise auslegen?
Das ist ein ganz, ganz, ganz schweres Thema, weil da auch sehr viele Unwahrheiten existieren in diesem Bereich und viele Menschen falscher Überzeugung sind und viele Menschen dann sehr schnell aggressiv werden, wenn man über die Wahrheit spricht und wenn man ja deren Problem, was sie unterbewusst ja auch wissen, zu 100%, weil ganz tief in uns drin steckt immer die Wahrheit und immer das Licht und immer das reine Herz.
Oder gibt es zumindest einen Anschlagpunkt, den man sagen kann, um auch eben Personen, die in dem Bereich zu kämpfen haben, einen Lichtpunkt mitzugeben, dass sie Angst nicht als etwas Negatives sehen, wo dann zum Beispiel der Körper zum Reagieren beginnt, eben aufgrund von zum Beispiel Traumata?
Es ist alles so ein
Komplex.
Es ist ein Konstrukt. Ich möchte jetzt nicht so aufs Medizinische drauf eingehen, weil I'm not a doctor and ich kann nicht über unsere tolle Wissenschaft hier reden und über unsere tolle Medizin, die so hilfreich ist und überhaupt nicht auf Geld aus ist und drauf aus ist, uns krank zu machen. Zwinker, zwinker. Das größte Problem ist, dass wir in einem Glaubenssystem drinnen stecken und viele Menschen ja schon seit Geburt an dieses Glaubenssystem in verschiedenen intensiven Stufen beigebracht bekommen. Die einen stecken ganz tief drinnen, die anderen eher oberflächlich. Und dementsprechend, was verteidigen wir? Unser Glaubenssystem. Und dementsprechend ist es ganz schwer jetzt für mich zu sagen, wie man da rauskommt. Eigentlich, egal was ich sagen werde, die Menschen werden das verteidigen, was sie ihr Leben lang schon gelernt haben. Auch wenn es nicht die Wahrheit ist. Auch wenn es eine Lüge ist. Wenn es total negativ ist und auch wenn es die Menschen, die das, was sie verteidigen, quasi ihnen ihre Gesundheit, ihre mentale Freiheit kostet, auch dann werden sie es noch verteidigen. Auch wenn es jemand, wenn es wir zum Beispiel ihnen aufzeigen und die absolute Wahrheit hinlegen, auch noch wissenschaftlich beweisen, auch dann wird es noch einen gewissen Anteil an Menschen geben, die es trotzdem verteidigen. Und deswegen ist es ganz, ganz, ganz schwer, finde ich, so ein Thema. Ich habe zwar für mich persönlich Methoden und Herangehensweisen, aber es ist enorm schwer, das einfach so rauszuposaunen und als Lösung irgendwie hinzulegen, weil jeder da eben verschieden tief drinnen steckt und das entweder verteidigt oder ja, eben die wissenschaftlichen Beweise dazu fehlen und reine Wahrheit und reine Authentizität und reines Licht nicht ausreicht mehr heutzutage, um die Menschen davon zu überzeugen, um die Menschen von der Wahrheit zu... Die Wahrheit reicht nicht mehr aus, um die Menschen von der Wahrheit zu überzeugen.
Wissenschaftliche Beweise, die oft gekaufte wissenschaftliche Beweise
sind. Uns wurde eingetrichtert, dass Wissenschaft die Wahrheit ist. Aber was ist Wissenschaft? Theorien, irgendwelche Studien, die auch auf Theorien basieren, die auf enorm schlimmen Testversuchen basieren, die 100 verschiedene Meinungen, das ist wie stille Post,
ja.
Setz mal 100 Leute nebeneinander und beim 100. kommt garantiert irgendwas anderes raus, wie der Ursprung war. Und die Wissenschaft, unsere gesamte mediale Existenz, dieses ganze Konstrukt, dieses System, diese Agenda, es ist alles nicht die Wahrheit.
Ich würde ja gern da ein Beispiel nennen, weil ich lese gerade ein Buch eben wieder von diesem John Coelho, glaube ich. Ja? Brida, sehr empfehlen.
Nee, Paolo, oder?
Paolo Coelho. Ja, Paolo.
Ich glaube, irgendwie so heißt er. I'm sorry.
Wir werden es einblenden für die Leute, die auf YouTube dabei sind. Also das Buch heißt Brida, sehr empfehlenswert. Und die Hauptcharakterin, Brida, hat einen Freund, Lorenzo. Er ist Physikstudent. Also eben auf der theoretischen, wissenschaftlichen Fachbasis unterwegs. Und sie hat sich eben dazu entschieden, den Weg der Magie einzuschlagen und eben das, was wir oft auch unter Spiritualität thematisieren, das zu erforschen. Und sie hat da eben Visionen erlebt. Visionen, wo sie ihre vorherige Inkarnation auf dem Planeten eben gesehen hat und da hatte sie enorme Angst, ihm das zu erzählen, weil er ja der ist, der für alles eine Erklärung hat, weil er ist ja der Physikstudent. Und er selbst hat dann ein Beispiel genommen, weil er hat eine Flasche hergenommen, ein Blatt Papier. In das hat er vorher zwei Löcher hineingemacht und dann eben den Korken vor sich hingelegt, um das eben als Beispielobjekt herzunehmen. Und er hat meint, wenn ich jetzt die kleinsten Teilchen nochmal in einem Atom, die Elektronen, aber jedenfalls die Teile eines Atoms, die sich nicht teilen können, wenn man das in einem hochkonzentrierten Energiestrahl jetzt durch dieses Papier durchschießen würde, dann wäre diese Teilchen, wären sie durchgeschossen worden, ohne sich eben zu teilen. Weil es manchmal sein kann, dass man eben als Seele reinkarniert, ohne sich eben geteilt zu haben. Komplexes Thema. Aber er hat gemeint, genau aus diesem Grund, weil man sich das nicht erklären kann, wieso diese Teilchen sich nicht teilen, obwohl sie sich müssten, glaubt er ihr, dass eben gewisse sich spirituellen Ereignisse, wie jetzt eben Visionen etc. stattfinden können. Weil er hat gesagt, das ist das Basisprinzip in der Physik, wie er eben vorher erwähnt hat, dass es auf Theorien basiert. Und das sind gewisse Geheimnisse, die sich die Wissenschaft nicht erklären kann und dass eben genau die Wissenschaft eigentlich auf Basis dieser Geheimnisse ist, auf Theorien, auf Dingen, die man sich nicht erklären kann und man damit eigentlich lebt. Was eben in der heutigen Zeit das komplette Gegenteil ist, weil man ist auf hundertprozentiger faktischer Auslastung meistens, dass diese Dinge, die gesagt werden, der puren Wahrheit entsprechen. und komplett richtig sind, was nicht einmal sein kann. Weil die Basis eben auf diesen Geheimnissen, auf das, was sich ein Mensch nicht einmal vorstellen kann, existiert. Weil zum Beispiel, wie sollen wir uns jemals im Leben vorstellen können, was ein schwarzes Loch ist? Wie geht das überhaupt zu berechnen? Das ist eine Sache, die sich unser menschlicher, also unser physischer menschlicher Geist hier nicht einmal vorstellen kann. Und ich finde es dann eben kritisch, 100% zu sagen, dass Wissenschaft Wahrheit ist und dass Wissenschaft Fakten sind.
Es sind eher Halbwahrheiten, größtenteils.
Ja. Und Spekulationen, Theorien.
Ja.
Relativitätstheorie. Ja. Es steckt ja schon in den Worten.
Der größte Punkt, dafür ist das Schulsystem da. Wir lernen nicht, kritisch zu denken. Wir lernen nicht, Dinge zu hinterfragen. Was lernen wir stattdessen? Wir lernen, uns Studien anzuschauen, Lehrbücher zu studieren. Wir lernen Theorien und
Hypothesen.
Hypothesen, bla bla bla. Wir lernen in der Schule, und das hat das System ja perfekt aufgesetzt, über Generationen hinweg schon. Also sehr schwer, das zu begreifen, aber wenn man es mal begreift, es ergibt absoluten Sinn. Uns wird von klein auf beigebracht, nicht zu denken und die Wahrheit zu ignorieren, und uns wird eine falsche Wahrheit, das ist wie wenn man in das Nest von einem Vogel, wenn man den Vogel so weit trainiert, die Vogelmutter, dass sie ihr eigenes Ei nicht mehr erkennt und das fremde Vogelei als ihr eigenes wahrnimmt. So ungefähr ist es bei uns Menschen, bei unserer heutigen Gesellschaft, dass wir ergeben uns dem und sind schon so weit, dass wir, was ich vorher angesprochen habe, diese Lügen verteidigen mit unserer persönlichen Energie in unseren Familien, in unserem Freundesumkreis, auf Social Media. Wir fangen an, die Lügen anderer zu verteidigen, weil wir denken, ja, es ist wissenschaftlich bewiesen. Was ist schon wissenschaftlich bewiesen? Wir lernen, wir setzen uns die Maske auf, Studien sind absolut richtig und Theorien sind richtig und natürlich möchte ich jetzt damit nicht sagen, dass alles von dem eine Lüge ist. Ich bin eher der Überzeugung, dass alles, der Großteil davon eine Halbwahrheit ist, die uns aufgetischt wird, um die Wahrheit vor uns zu verbergen.
Als Beispiel zum Beispiel für eine Halbwahrheit kann man ja eben nennen, wenn man sich Filme anschaut und sich Filme bewusst anschaut, sind in Filmen ja sehr viele Symbole versteckt. Und in Filmen wird das dann oft so dargestellt, ja, es ist so futuristisch, es ist Sci-Fi, das kann ja nicht echt sein. Zum Beispiel, wenn man das dann mit Dingen vergleicht, die in der heutigen Welt passieren. Ich hätte jetzt kein konkretes Beispiel, aber einfach nur, um das mal als Anhaltspunkt zu nennen. Weil wie würdest du definieren, was ist eine Halbwahrheit? Beziehungsweise, wie erkennt man eine Halbwahrheit? Weil in Filmen werden ja sehr oft Halbwahrheiten rübergespielt, aber Halbwahrheiten werden so dargestellt, dass du es für lächerlich hältst, weil das kann ja nicht sein. You know?
Exakt.
Und das ist das.
Wow, es ist echt, echt, echt impressive, echt beeindruckend, wie weit uns dieses System schon gebracht hat. Im negativen Sinn, im negativen jetzt gemeint.
Und ich möchte auch dazu sagen, dass auch das, was wir sagen, vielleicht für die Leute nicht als Wahrheit, also wir wollen ja auch nicht eine Wahrheit rüberbringen. Das Einzige, was wir machen, ist, wir wollen ein Medium darstellen, das kritisch auf Dinge schaut, dass Dinge kritisch betrachtet, Informationen kritisch betrachtet, das, was wir wissen, was Wahrheiten sein sollen, kritisch betrachtet und es aus einer anderen Art und Weise, aus einer anderen Perspektive übersetzt und sozusagen, ja.
Ich würde mal sagen, anstatt sich, wieso kann man heutzutage nicht mehr die Wahrheit sagen? Wieso kann man über Personen nicht negativ sprechen, wenn es was Negatives gibt? Wieso kann man nicht offen darüber sprechen, ohne dass Menschen sofort toxisch werden und wie kleine Sklaven zu haten anfangen? Gehen wir mal davon aus, du hörst etwas und es regt dich auf. Was machst du? Warum regt es dich auf? Weil du der Meinung bist, das kann nicht die Wahrheit sein. Oder das kann nicht wahr sein. Die labern da so viel Scheiße.
Und das ist ja dann und eben dann auch gehst eine du gewisse dahin. Art und Weise der Angst. Weil du hast dann Angst, dass dein Konstrukt falsch ist.
Natürlich. Dass und deine du verteidigst das dann. Natürlich. Genau. Und das wird dir uns auch schon beigebracht, seit klein an auf. Und es ist völlig verständlich, dass man dann so reagiert, dass man das verteidigt. Natürlich. Aber wie ein kleiner Sklave geht man dann dahin und das System freut sich, weil die haben es geschafft, deine Energie, deine Aufmerksamkeit zu bekommen, dass ihre Lügen verteidigt werden von den kleinen Sklaven da draußen. Millionen an Leuten verteidigen Lügen und machen, seien es jetzt Gruppen oder andere Leute, die versuchen, kritisch aufzusprechen, kritisch zu denken, automatisch schon runter.
So wird dann eben über alltägliche Gewohnheiten Angst publiziert.
Genau. Und das passiert im kleinen Ausmaß, das passiert im großen Ausmaß. Zum Beispiel die Leute, es gibt einen Haufen an tollen Videos auf YouTube, wo Leute unglaubliche Autos fahren oder unglaubliche Häuser herzeigen oder Reisen machen. Und dann kommen, ich sage es jetzt bewusst, die Hater, die sich selbst ja davon attackiert fühlen, weil sie es nicht haben oder weil sie Neid verspüren oder weil sie das der anderen Person nicht gönnen, kommen dann und verbreiten eben Negativität oder noch schlimmer, fangen an, Lügen über diese Personen zu verbreiten, weil sie es selbst nicht wahrhaben wollen. Und das ist einer der kritischsten Punkte in der heutigen Gesellschaft, weil das kann klein anfangen und im Kleinen macht es ja auch eigentlich niemandem was aus. Aber im großen Stil vernichten wir uns damit selbst und fördern wir es umso mehr, Lügen zu verbreiten. Und nehmen wir jetzt mal an, jemand sagt, Eier sind rechteckig. Ich nehme jetzt absichtlich so ein banales und offensichtliches Beispiel, weil wir sind uns dem gar nicht bewusst, wie oft wir andere dafür attackieren, weil wir uns persönlich attackiert fühlen von etwas, was sie sagen, was aber mit uns persönlich absolut gar nichts zu tun hat. Warum darf denn diese Person das Ei nicht rechteckig wahrnehmen? Ich meine, wir alle wissen und sehen auch schon und wissen die Wahrheit, dass Eier nicht rechteckig sind. Aber diese Person dann dafür zu attackieren und dafür zu kritisieren und nicht ganz neutral darüber zu diskutieren, das ist unser größtes Problem heutzutage. Wir können nicht neutral über etwas diskutieren. Sei es jetzt ein rechteckiges Ei oder sei es dieses politische Thema oder sei es dieses medizinische Thema. Wir können nicht darüber neutral diskutieren. Wir attackieren Menschen persönlich und nehmen uns das Recht, über die zu richten, über Schönheitsstandards zu richten, über dick und dünn zu richten, über Geschlechter zu richten. Heißt jetzt nicht, dass das System, was mit Transgenderism und mit LGBTQ Plus abgeht, dass das nicht falsch ist, dass das nicht wieder Lügen sind vom System, um uns zu steuern, um uns von klein auf an schon zu sagen, hey, es ist okay, wenn du dich so und so fühlst und wenn du dein Geschlecht jetzt schon mit 14 da ändern willst, mach's halt. Das sind Dinge, die uns verkrüppeln, die uns noch weiter. Wir sind im Zeitalter des Transhumanismus. Es werden immer mehr Dinge aufkommen, wie eben Chips ins Gehirn einpflanzen, das Smartphone wird verschwinden, wir setzen uns die Brille auf und uns wir lassen uns von dem begeistern, was uns am anderen Ende immer mehr zu Sklaven macht, wie man in Matrix sehen kann. Und irgendwann legen wir uns vielleicht auch noch bewusst oder freiwillig in so ein Becken, lassen uns verkabeln und genießen dann da unser Leben, weil dann leben wir halt in einer virtuellen Realität und können alles haben, was wir haben wollen, geben aber dafür unser eigenes Leben auf, geben dafür unsere Fähigkeit auf, in der Realität zu agieren. Ja, ich kann mich hinsetzen, kann ein Videospiel spielen, kann dort mein Charakter auf Level 1000 skillen, aber das könnte ich doch in echt auch machen. Also warum nicht in echt? Und ich möchte jetzt nicht damit sagen, dass wenn sich jemand danach fühlt, sein Geschlecht zu ändern oder sich...
Wenn sich jemand bewusst aus seiner Überzeugung
fühlt. Das möchte ich
fühlt.
Damit sagen. Ich möchte jetzt nicht damit sagen, dass das falsch ist und möchte nicht über Leute richten, die gay, lesbisch werden möchten oder unser oder
man wird
irgendwas aus diesen Richtungen. Das Problem ist aber, dass das System da draußen...
Ein Kommerz auch daraus zieht. Auch zum Beispiel.
Nein. Nicht nur das.
Auch.
Das System da draußen will uns weismachen, dass wir. Ne, es will uns nicht nur weismachen, sondern wie kann ich das jetzt klar ausdrücken? Wenn der Gedanke oder das Gefühl, sagen wir, man ist als Mann geboren und fühlt sich zu Männern hingezogen, woher kommt das Gefühl? Kommt es von mir selbst? Oh, ich stehe auf Männer, ich liebe Männer. Oder habe ich das jetzt von außen beigebracht bekommen? Oder ist mir der soziale Druck, ist mir diese Angst eingepflanzt worden, dass ich vielleicht irgendwie auf Männer stehen muss oder stehen sollte oder sowas in die Richtung? Das ist der kritische Punkt heutzutage.
Wie kannst du das jetzt dann aber zum Beispiel darauf auflegen, wenn es jetzt um die Geschlechtsumwandlung von einem Kind geht, wem wird da die Angst aufgezwungen? Wird da dem Kind per se die Angst aufgezwungen, das teilweise ja nicht einmal versteht, was die Angst ist?
Nee,
oder wird den Eltern diese Angst aufgezwungen, dass wenn sie jetzt nicht früh genug handeln, das Kind dann Mobbing dann steht?
Oh, da muss ich gleich einhaken. Da ist die große Agenda, die Schule. Die Schule, der Kindergarten, die Lehrer.
Oh, man muss sich da mal kurz...
Die Kinder verbringen mehr Zeit in ihrer Kindheit mit den Lehrern als mit den Eltern, wenn sie in eine öffentliche Schule gehen.
Meistens 8 Stunden am Tag.
Ja. Die Lehrer, die vom System kommen, die meisten. Ich möchte nicht alle Lehrer ansprechen, weil es gibt auch gute Menschen da draußen, die versuchen, gegen das System zu arbeiten und versuchen, den Kindern wirklich was Sinnvolles mitzubringen. Aber die Lehrer da draußen, die von dem System aufgezogen auch wären.
Ich könnte dich ein Beispiel bringen für das.
Ich muss jetzt raus. Die Lehrer, die von diesem System auch aufgezogen werden, ihnen wird eine Agenda auferlegt, wie sie die Kinder erziehen müssen. Und in Amerika ist es enorm schlimm. Es kommt sehr viel ans Tageslicht aus Amerika. Ich kann es nicht sagen, wie es bei uns in Europa ist, aber ich denke, es wird auch schon vorkommen.
Es kommt langsam, ja.
Ja. Vielleicht hast du ein Beispiel da gerade im Kopf, was passiert? Ich habe es genau im Kopf, aber ich weiß, dass du es vielleicht besser ausdrücken kannst. In den Schulen werden Kinder bewusst damit konfrontiert, sich mit Schwulheit,
mit Sexualität zum Beispiel auseinanderzusetzen. Wenn man sich jetzt vorstellt, du gehst jetzt in den Kindergarten oder du bist in der Volksschule. Wenn ich mich zurückerinnere an meine Zeit, was haben wir gehabt? Sachunterricht und sowas. Also es ist in der Volksschule nicht einmal wirklich erwähnt worden, was ein Geschlecht ist oder was Sex ist. Ich meine schon männlicher und weiblicher Körper eben aller Biologie, also das Klassische im Prinzip. Aber es ist nicht einmal in die Richtung erwähnt worden, ja, du kannst jetzt Pan sein, du kannst Bi sein, etc., etc. Was ja überhaupt nichts Schlimmes im Prinzip ist. Das Schlimme dahinter ist die Aggressivität der Lehrer oder jetzt nicht immer unbedingt der Lehrer, sondern dieser Agenda, die einem aufzwingen möchte, du musst dich jetzt damit auseinandersetzen, weil sonst verstehst du es später nicht.
Ich glaube, ich habe gerade einen guten Ausdruck dafür gefunden. Mhm. Uns wird unter der LGBT-Plus-Bewegung verkauft, dass es um Gleichberechtigung geht.
Auch, ja.
Nein, nicht auch. Es wird uns darunter verkauft. Es wird uns ganz bewusst darunter verkauft, hey, wenn du nicht Menschen gleichberechtigt behandelst, bist du schon wieder gegen das. Bist du gegen Gleichberechtigung. Und dieses Argument wird vor allem auch in Schulen, aber allgemein auch, dazu verwendet, um zu rechtfertigen, dass man jetzt schon mit, keine Ahnung, mit 6-, 7-, 8-Jährigen dieses Thema aktiv behandelt. Weil es geht ja um Gleichberechtigung, zwinker, zwinker. Genauso wie es um den Klimaschutz geht, zwinker, zwinker. Genauso wie es um deine Gesundheit geht, zwinker, zwinker. Geht es ja hier um Gleichberechtigung. Und how dare you, dass du die Gleichberechtigung anzweifelst? How dare you, dass du die Gleichberechtigung, die Geschlechtergleichheit kritisierst? Wir müssen das den Kindern jetzt beibringen, weil sie müssen ja gleichberechtigt sein. What the fuck? How retarded ist das eigentlich? Ich gehe doch nicht hin und bringe meinem Kind bei, unter dem Verkauf der Gleichberechtigung, weil es ist so, man wird entweder weiblich geboren oder männlich, biologisch gesehen. Punkt. Da gibt es keinen Unterschied. Da gibt es keinen Unterschied. Was man dann später mal entscheidet, sich zu fühlen, hat nichts mit Biologie zu tun. Aber den Kindern wird es als Biologie unter Anführungszeichen verkauft, dass sie sich dann umoperieren lassen oder diese Hormone nehmen und das nehmen. Das ist alles unreversible. Das kannst du nicht wieder rückgängig machen. Und das habe ich gemeint. Das wird dir unter Gleichberechtigung verkauft und Lehrer werden dann sehr aggressiv und verteidigen das, weil sie müssen oder weil sie selber schon so tief drinnen stecken. Das hat nichts mit Gleichberechtigung zu tun mehr. Das hat viel mehr.
Das hat auch überhaupt nichts mit Awareness zu tun, wie es ja auch oft verkauft wird.
Ja.
Weil
das hat viel mehr was mit Beeinflussung, mit Manipulation zu tun, die Gesellschaft so stark schon zu schwächen, dass man biologisch die Körper anfängt zu zerstören. Im Kindesalter, bitte.
Ja, weil das
und
ist.
Und verblödete, verblendete Lehrer stellen sich dahin, stundenweise jeden Tag, 5 Tage in der Woche in der Schule und bringen Kindern bei, die es nicht besser wissen können, die noch nicht kritisch denken können, weil wie sollten sie auch, in Abwesenheit der Eltern, die oft leider schon selber nicht mehr wissen, was es heißt, kritisch zu denken, sage ich jetzt einmal, und lenken die Kinder da rein in das ist wie ein weißes, blankes Blatt Papier. Du kannst dir jeden Schwachsinn theoretisch draufschreiben und dann steht's da drauf. Und so sind Kinder. Sie sind unbeschriebene Seiten. Und diese Seiten können Lehrer im Kindesalter beschreiben, wie sie wollen. Das System kann das beschreiben, wie sie wollen. Das ist ein ganz, ganz, ganz kritischer Wendepunkt in unserer Geschichte momentan, den man bitte nicht übersehen darf.
Und nicht einfach nur schon im Schulalter. Es ist ja auch jetzt schon, letztens war ich mal in einer Buchhandlung und ich gehe manchmal gern durch die Kinderabteilung eben wegen den Illustrationen und dann gibt es da solche kleinen Stände, offensichtlich Pride-Stände, wo für Kinderbücher, wo nur Illustrationsbücher, das dann schon breit getreten wird, wo Kinder, die nicht einmal noch im Kindergartenalter sind, das schon vorgelesen bekommen. Es ist auf irgendeine Art und Weise gruselig, weil warum hinterfragt man sich nicht, wenn das jetzt so aggressiv an den Tag gelegt wird und es so aggressiv jetzt schon an die Kinder gebracht wird, dass man sich da nicht einmal irgendwie hinterfragt, was geht da ab?
Ja. Ich würde es jetzt hier abschließen ich möchte jedem mitgeben, mal aktiv zu hinterfragen und zu realisieren oder mal die Realität zu begreifen, dass wir in einem Lügenkonstrukt aufgewachsen sind. Das möchte ich jedem mitgeben. Und ich möchte auch jedem mitgeben, die positive Seite der Angst zu sehen und Angst für sich zu verwenden. Und ja.
Und ich möchte auch den Disclaimer mitgeben, dass, was wir jetzt eben gesagt haben, dass wir klipp und klar keine Gegner sind von Transgender und eben, wenn man sich sexualitätsmäßig jetzt zu einer anderen, zu seinem gleichwertigen Geschlecht hingezogen fühlt, für das sind wir überhaupt keine Gegner.
Es ist leider eine komplett verblendete Betrachtungsweise.
Ja, wir sind auch keine Verschwörungstheoretiker in dem Bereich, dass wir Wissenschaft leugnen. Und wir sind auch natürlich, um das auch klipp und klar nochmal dazu zu sagen, keine studierten Mediziner, sprich Doktoren etc., dass irgendetwas von dem, was wir auch gesagt haben, jetzt als hundertprozentige Heilmethode genommen wird.
Ja.
Und das muss man ja auch dazu sagen, sonst... Ja?
Wir möchten einfach nur aus den Sachen, die wir bis jetzt erkannt haben, und wir haben wirklich schon sehr viel erkannt, sei es jetzt in Bezug auf Spiritualität, auf Religionen, auf dieses System, The Matrix, wir möchten unsere eigenen Learnings hier wiedergeben. Und wenn du hier gerade an diesem Punkt bist und das gerade hörst, wir möchten auch, dass du, egal in welchem Stadium du gerade bist, ob du uns jetzt glaubst oder auch nicht, und wenn du uns glaubst, beziehungsweise wenn du das richtig ansiehst, was wir sagen, auch das hinterfragst. Ich möchte niemanden hier irgendwas auftrichtern, irgendwie sagen, nur so ist es richtig. Ich möchte nur, wie gesagt, wir beide möchten das, hier wiedergeben, dem eine Plattform bieten, einen Denkanstoß für jeden Zuhörer da draußen bieten, eine andere Ansichtsweise mal bieten. Wir sind komplett unabhängig von irgendwelchen wissenschaftlichen, medizinischen Studien. Wir sind komplett unabhängig von Medien, komplett unabhängig von externen Sponsoren.
Ja.
Und können hier sagen, was wir für wahr und richtig halten.
Exakt. Und du kannst es ja zum Beispiel auch aus der Art und Weise sehen, weil unser Thema eben Angst von dieser Folge. Du kannst es ja jetzt, also es wird dir wahrscheinlich sicher auch ein bisschen Angst machen, über was wir eben geredet haben, aber du kannst es aus der Perspektive nehmen, dass du aus der Angst, die wir machen oder die wir in dir unterbewusst vielleicht auslösen, dass du eben aus dem jetzt versuchst, das Positive für dich herauszuziehen. Und das ist vollkommen individuell, wie es die Leute machen. Vollkommen individueller Ausgang. Wir sind bloß einfach ein Input, aus dem dann der Output individuell gestaltet für jeden hinauskommt.
Ich möchte mich herzlich bei jedem Zuhörer und bei jeder Zuhörerin bedanken. Wir sind auf YouTube unter Quartz der Menschen zu finden, mit Video, und auf Spotify natürlich und auf hoffentlich dann auch allen gängigen Podcast-Plattformen, auch Apple Podcast, iTunes.
Und auch auf.
Wenn wir irgendeinen Wert mitgeben konnten, würde es uns auch sehr freuen, wenn du eine Bewertung da lassen könntest. Und noch mehr würde es uns freuen, eine Diskussion in den Kommentaren zu starten.
Aber bitte, und das habe ich auch, weil ich selber schon einmal so ein unter Anführungszeichen eine Hate-Situation gehabt habe, was mir ganz wichtig ist, dass man nicht hatet und Hass ausspricht, sondern man kann ja versuchen, seinen Hass in eine Art konstruktive Kritik umzuwandeln und ihn zusammenzufassen in einer informativen Nachricht, in einer informativen Message, also dass andere, die eben dieses Kommentar lesen, eventuell auch etwas für sich mitnehmen können.
Man kann doch über Negatives offen sprechen, oder? Ja gut, vielen Dank fürs Zuhören, und wir sind Quartz der Menschen, Samuel und Eva, und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge schon bald. Danke.
Dankeschön.